ganz egal, wer du bist oder welchen Lifestyle du lebst. Sei gut zu dir. Iss gut, wie du bist. Wir von Dean & David helfen dir dabei, dass du das genießen kannst, was dir wirklich gut tut. Frische Bowls, Salate, Curries und mehr. Mit vollem Geschmack und besten natürlichen Zutaten. Besuch uns in deinem Dean & David Store in der Nähe oder lass dir alles ganz einfach nach Hause oder ins Büro liefern. Unter deanandavid.com.
Bevor es jetzt mit Tatort Nordwesten losgeht, habe ich noch eine Empfehlung für dich. Du lebst mit Kindern im Nordwesten? Dann ist der Familienwelt-Newsletter der Nordwestzeitung genau das Richtige für dich. Damit bekommst du zweimal im Monat exklusive Artikel rund ums Familienleben, Tipps für Veranstaltungen und Ausflüge, kinderfreundliche Rezepte und noch viel mehr. Direkt in dein Postfach. Ob Erziehungsfragen, praktische Tipps oder persönliche Erfahrungen. Die Familienwelt bietet alles, was Eltern im Nordwesten interessiert. Ganz einfach auf nwzonline.de/familienwelt kostenlos anmelden. Oder du suchst NWZ Familienwelt bei Instagram. Das Unternehmen, über das wir heute sprechen, galt als Shootingstar an der Börse. Ein Konzern, der seine Wurzeln bei uns in der Region hat, mit einem CEO, der als großer Visionär gefeiert wurde. Doch es endete in einem Skandal, der Milliarden vernichtete, Menschen ins Gefängnis brachte und die Justiz also wirklich sehr lange beschäftigen sollte. Tatort diesmal Westerstede und, naja, auch Südafrika. Mein Name ist Julian Reusch und in der heutigen Folge von Tatort Nordwesten sprechen wir über einen Wirtschaftsfall, der irgendwie bei vielen Menschen unter dem Radar fliegt, obwohl er seinen Platz in den Geschichtsbüchern Deutschlands verdient hat. Heute sprechen wir über den Fall Steinhoff. Und dafür ist bei mir zu Gast Jörg Schürmeier aus der Wirtschaftsredaktion der Nordwestzeitung. Moin Jörg, schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, moin und vielen Dank für die Einladung.
Wir hatten ja schon einmal einen wirklich spannenden Wirtschaftsfall zusammen besprochen. Damals ging es um den Windradbetrüger Hendrik Holt. Den Link findet ihr jetzt nochmal in den Shownotes. Bevor wir nun in den Fall starten, möchte ich euch noch auf den Werbepartner dieser Folge hinweisen. Wer den Podcast aufmerksam hört, der kennt die Tatortreinigung Weser-Ems wahrscheinlich schon. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, dann schaut auch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. So, und damit zurück zu unserem Fall, beziehungsweise noch zu einem Veranstaltungstipp. Denn am 13. Juni, das ist ein Freitag, findet unsere Live-Aufnahme von Tatort Nordwest in der Oh Honey Bar im Hive Hotel in Oldenburg statt. Einlass ist ab 18 Uhr und los geht's dann um 19 Uhr. Ein Ticket kostet 19,90 Euro und ihr bekommt es online unter www.ol.de/tatort-live. ol.de/tatort-live. Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Was erwartet euch dort? Also ich werde da mit einem Gesprächspartner über ein wahres Verbrechen aus Oldenburg sprechen. Ich will natürlich noch nicht zu viel spoilern, aber es geht um einen wirklich außergewöhnlichen Mordfall. So viel sei schon mal verraten. Und für alle, die vor Ort dabei sind, haben wir im Anschluss auch noch einen Special Guest, der Einblicke gibt, wie man einen Mordfall aufarbeitet, den ihr so wahrscheinlich noch nie bekommen habt. Also gut, die Hälfte der Tickets sind übrigens schon weg. Erstmal vielen Dank dafür. Aber wenn ihr noch Lust habt auf gute Drinks, eine tolle Atmosphäre und dabei True Crime Unterhaltung, dann kommt gerne vorbei. Ich würde mich riesig freuen, ob allein mit dem Partner, der Partnerin, mit Freunden. Es ist, glaube ich, ein Event, was bei hoffentlich gutem Wetter eine richtig schöne Abendveranstaltung wird. So, nun aber genug Werbung gemacht dafür. Jetzt kommen wir wirklich zu unserem Fall. Ein Hinweis noch. In einem kurzen Aspekt dieses Falls geht es auch um das Thema Suizid. Wenn dich das Thema belastet, dann rate ich dir, diese Folge nicht oder zumindest nicht allein zu hören. Zudem haben wir Anlaufstellen in den Shownotes verlinkt, die bei Suizidgedanken helfen können. Wir hatten es schon gesagt, heute sprechen wir über ein Unternehmen, das wirklich gigantisch groß wurde und irgendwie doch kaum einer mehr heute kennt. Daher lass uns mal ganz vorne anfangen, Jörg. Was ist, beziehungsweise muss ich sagen, was war Steinhoff?
Ja, der spätere Gigant ist tatsächlich ganz, ganz klein angefangen, 1964 quasi als Ein-Mann-Betrieb, gegründet von Bruno Steinhoff, deswegen auch der Name. Und der hat die Geschäftsidee gehabt, im Möbelhandel aktiv zu sein, hat sich im Prinzip darauf spezialisiert, aus dem Ostblock, insbesondere am Anfang aus der ehemaligen DDR, Möbel zu importieren nach Deutschland oder in den Westen.
Du hast gesagt, die hat er dann importiert in den Westen, aber was passierte dann, als die Mauer gefallen ist? Da war er dann ja nicht mehr in der DDR aktiv, logischerweise.
Also Bruno Steinhoff hat zunächst dann Möbel aus der ehemaligen DDR importiert, später auch aus anderen Ostblockstaaten. Damit ist er auch gut im Geschäft gewesen. Er hat dann später auch eine eigene Möbelproduktion gestartet, unter anderem in Remels im Kreis Leer hat er eine Polstermöbelproduktion gestartet. Ende der 70er ist dann auch das markante Hochregallager in Westerstede entstanden, nahe der 28. Ja. Das ist ja das, was man, glaube ich, heute oder viele hier aus der Region heute vor allen Dingen auch mit Steinhoff noch sichtbar verbinden.
Er wuchs dann immer mehr mit seinem Unternehmen, ja auch tatsächlich, wir reden, ich glaube 89, waren dann 25 Jahre rum, quasi zum Zeit des Mauerfalls, war das schon ein wirklich großer Player auf dem Markt, ne?
Ja, es war ein guter, gesunder, erfolgreicher Mittelständler, der 1989, also ungefähr 25 Jahre nach dem Start, ungefähr 530 Mitarbeiter hatte. Gut etabliert, aber jetzt noch, wie gesagt, noch kein Riese. Dann ist die Mauer gefallen und es gab von Bruno Steinhoff eine Devise, die fand ich ganz interessant. Er hat mal gesagt, Sie müssen immer dahin gehen, wo keiner hin will, denn dann haben Sie weniger Konkurrenz.
Das fand ich ganz interessant. Der Unternehmer, ja.
Da kam der Unternehmer durch und er hat dann praktisch die Handelsgesellschaften oder die Unternehmen in der ehemaligen DDR, mit denen er schon zusammengearbeitet hat, die hat er aufgekauft und hat später auch eine Möbelproduktion in anderen Ostblockstaaten aufgebaut, unter anderem in Ungarn und in Polen. Und ist dadurch dann durchaus gewachsen, sodass er Mitte der 90er Jahre schon ungefähr 5000 Mitarbeiter hatte.
Also da war schon wirklich ein großes Unternehmen. Wie gesagt, ist die Spitze des Eisbergs noch nicht erreicht gewesen, dazu kommen wir ja gleich noch. Aber auch die 90er waren ja für das Unternehmen Steinhoff ein ganz wichtiges Jahrzehnt, weil dann begann ja auch nochmal diese Expansion und irgendwann gibt es auch das Stichwort Südafrika. Da musst du auch nochmal ein bisschen zu erzählen.
Bruno Steinhoff ist etwa seit 1997, 98 aktiv in Südafrika. Warum ist er überhaupt auf Südafrika gekommen? Lee hat viel damit zu tun, dass es einen befreundeten Ammerländer Unternehmer gibt, Klaas Daun aus Rastede, der schon seit längerer Zeit in Südafrika aktiv war, in verschiedenen Bereichen. Und der hatte unter anderem auch einen Sofahersteller da, der hieß Goma Goma. Und hat dann auch Bruno Steinhoff überzeugt, da in Südafrika und auch bei Goma Goma mit einzusteigen. Das war, wie gesagt, 1997. Und 1998 war es dann so, dass Steinhoff die europäischen, afrikanischen Aktivitäten in einer neuen Gesellschaft gebündelt hat, der Steinhoff International Holding, und dann auch 1998 in Johannesburg in Südafrika an die Börse gegangen ist.
Also dass man quasi den Sitz, der ja auch mehr oder weniger dahin verlegt hat für diese internationale Holding, man ist dort an die Börse gegangen und wahrscheinlich war es steuerlich auch nicht die schlechteste Entscheidung, vielleicht da noch einen Sitz zu haben, nehme ich jetzt mal mit an. Es war dann Ende der 90er und du hattest, glaube ich, den Namen schon einmal kurz erwähnt. Es gibt diesen Namen, der jetzt wichtig wird, Joste. Der kommt dann, glaube ich, zur Jahrtausendwende ins Spiel.
Ich hatte vorhin kurz den Namen Goma Goma erwähnt. Und Goma Goma, da bei dem Unternehmen war ein junger, ehrgeiziger Manager aktiv. Der hieß ein Südafrikaner, der hieß Markus Joste. Und der war da schon mit Ende 20 Finanzchef.
Und steile Karriere.
Steile Karriere, kann man so sagen. Und im Jahr 2000 war es dann so, dass dieser Markus Joste, CEO, das heißt also Chief Executive Officer, so eine Art Vorstandschef, bei Steinhoff International geworden ist.
Und Bruno Steinhoff hat dann sich zurückgezogen, was ist mit ihm geworden?
Bruno Steinhoff hat sich dann mehr oder weniger nach und nach aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, Anfang der 2000er. Er war noch Gesellschafter natürlich, später dann auch im Aufsichtsrat, aber aus dem operativen Geschäft hat er sich dann mehr oder weniger weitgehend zurückgezogen. Und im Prinzip der neue starke Mann ist dann Markus Joste geworden.
Also Joste hatte dann die Entscheidungsgewalt über den zukünftigen Kurs des Unternehmens und er hatte ja auch klare Visionen, wie es weitergehen soll.
Markus Joste war jemand, der immer schon relativ große Pläne gehabt hat und sein großes Ziel war aus dem erfolgreichen Unternehmen Steinhoff wirklich einen Möbelgiganten zu machen. Also am Ende vielleicht sogar wirklich ein Herausforderer von IKEA.
Muss man sich mal überlegen, ne? Ein damals in Westerstede gegründetes Unternehmen soll IKEA die Stirn jetzt bieten.
Genau, wobei der Plan, wie das gelingen soll, völlig anders war als bei IKEA. IKEA hat ja ganz auf seine Kernmarke vertraut, machen sie ja bis heute. Und bei Steinhoff sollte das vor allen Dingen über Zukäufe erfolgen.
Was waren das für Zukäufe? Vielleicht kannst du mir ein paar Namen nennen. Also wie hat er das angestellt?
Es war dann in der Tat so, dass wirklich im größeren Stil unterschiedlich, also alles oder relativ viel hatte mit Möbeln und mit Einzelhandel zu tun. Aber da wurde dann wirklich im großen Stil unterschiedliche Unternehmen auch auf unterschiedlichen Kontinenten aufgekauft. Ein paar Beispiele zum Beispiel Homestyle in Großbritannien, Unternehmen Conforama, ein großer Möbelhersteller in Frankreich. Vielleicht kennt der eine oder andere Kika Leiner in Österreich. Pepco, ein großes afrikanisches Unternehmen. Und hierzulande kennt man vielleicht vor allen Dingen den Möbeldiscounter Poco.
Ja, ich glaube, der ist jedem ein Begriff. Den gibt es ja auch immer noch in der Region. Und die hat dann Joosten bzw. Steinhoff aufgekauft. Wie groß wurde denn das Unternehmen dann mit diesen ganzen Zukäufen?
Also das erfolgt natürlich nicht von heute auf morgen. Hat so ein paar Jahre gedauert. Aber wirklich in der absoluten Hochphase, ich sag mal 2016, 2017, war es so, dass Steinhoff dann in der Tat der zweitgrößte Möbelhändler, Möbelkonzern hinter IKEA gewesen ist. Das mal vielleicht in Zahlen auszudrücken, sie hatten ungefähr 40 Marken, zweistelligen Milliardenumsatz und rund 130.000 Mitarbeiter.
130.000 Mitarbeiter, das ist wirklich eine unvorstellbar große Zahl, wie gesagt, für ein Unternehmen, was, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so sehr da ist. Du hast es auch gesagt, sie haben dann ja auch in mehreren Ländern, Kontinenten sich reingekauft, wenn man so will, damit auch die Präsenz in diesen Ländern gestärkt. Doch irgendwann, jetzt springen wir mal zum Jahr 2015, da hat das ja erstmal so ein bisschen, ja gebröckelt ist vielleicht falsch gesagt, aber da ist auf einmal von einer Durchsuchung die Rede gewesen.
Genau, Ende 2015 hat diese scheinbar so makellose Wachstumsstory vielleicht einen ersten Kratzer bekommen. Genau. Weil Anfang Dezember wird bekannt, dass es im Umfeld der Steinhoff-Europa-Gesellschaften in Westerstede Durchsuchungen gegeben hat von der Staatsanwaltschaft in Oldenburg.
Worum ging es da? Warum auf einmal Durchsuchungen und wie hat dann auch vor allem Steinhoff darauf reagiert?
Also im Raum stand damals, das hat die Staatsanwaltschaft auch gesagt, der Verdacht auf Bilanzfälschungen. Sie haben gesprochen von Ermittlungen gegen aktuelle und ehemalige Verantwortliche. Und demnach sollen für dreistellige Millionenbeträge Gesellschaftsanteile und Know-how an vermeintlich Fremde, den Ermittlungen nach aber dem Konzern nahestehende Unternehmen verkauft worden sein. Wobei die Staatsanwaltschaft schon damals gesagt hat, dass sich die Ermittlungen wegen der komplizierten Konzernstrukturen wohl über einen längeren Zeitraum hinziehen dürften.
Genau, über die Konzernstrukturen werden wir auch noch mal ein bisschen genauer sprechen. Aber Steinhoff hat, glaube ich, gesagt, ja, wir unterstützen natürlich vollumfänglich, versuchen wir zu unterstützen bei der Klärung. Gar kein Problem, das haben sie bekannt gegeben. Aber wie haben sie dann noch reagiert?
Ja, eigentlich ist relativ wenig passiert. Wie gesagt, man hat zwar gesagt, man unterstützt die Aufklärung, aber hat das wohl so ein bisschen mehr auch möglicherweise als regionales Problem angesehen, was sich hoffentlich aufklären lässt. Aber sie haben grundsätzlich mit ihrem Kurs weitergemacht, haben dann tatsächlich 2016 noch eine der größten Übernahmen überhaupt getätigt. Mattress Firm, der größte US-Matratzenhersteller, haben sie für, ich glaube, 3,8 Milliarden Euro übernommen. Und auch, was den Aktienkurs angeht, hat es kaum Veränderungen gegeben. Der ist sogar erst noch gestiegen, auch weil viele größere Anleger dem Unternehmen die Treue gehalten haben.
Quasi, sie machen erstmal so weiter und es funktioniert ja auch erstmal noch eine Zeit lang, müssen wir jetzt einschieben. Ich will noch einmal kurz zurück. Du hast ja schon gesagt, eigentlich sind sie in Südafrika, haben ihren Hauptsitz, aber Westerstede spielte all die Jahre bis zum Ende immer noch eine wichtige Rolle. Erzähl mal, was Westerstede für eine Rolle, also was da die Aufgaben waren in Westerstede.
Also Westerstede war natürlich einmal quasi der Gründungsort von Steinhoff. Und auch wenn nachher die Geschäftsaktivitäten und die ganze Verwaltung überwiegend nach Südafrika verlegt worden sind, war der Standort in Westerstede immer noch zuständig für praktisch wesentliche Europagesellschaften von Steinhoff. Es waren immer noch ein paar hundert Mitarbeiter da beschäftigt. Und wie gesagt, das Hochregallager zum Beispiel gab es ja da auch noch das.
Und der Joste war selbst ja auch regelmäßig dann noch vor Ort, um da irgendwelche weiteren Entscheidungen mitzuteilen wahrscheinlich. Was ist denn dann passiert? Also es wurden die Unternehmen weiter zugekauft. Ich glaube auch nach ihren Unterlagen Umsatzzuwächse, ganz tolle Zahlen vorgelegt. Und irgendwann, habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben, spielte auch so die Niederlande auf einmal eine kleinere Rolle. Das musst du auch nochmal kurz erzählen, wie jetzt die Niederlande ins Spiel kommt.
Wir müssen nochmal kurz erwähnen, ich hatte ja vorhin gesagt, dass Südafrika in Johannesburg an die Börse gegangen ist. Und es war dann so in dieser Zeit, Anfang der 2010er, 2015er Jahre, dass Steinhoff doch wieder ein bisschen stärker auf Europa geguckt hat und hat geplant einen Börsengang in Frankfurt. In dem Zusammenhang gab es dann auch Überlegungen, was dann auch umgesetzt worden ist, quasi den rechtlichen Sitz der Holding in die Niederlande zu verlagern. Da hat sicherlich auch steuerliche Gründe eine nicht unwesentliche Rolle gespielt. Die Geschäfte wurden aber weiterhin aus Südafrika ausgeführt. Aber der rechtliche Sitz war in Amsterdam und man hat halt geplant, in dem Fall 2015 in Frankfurt an die Börse zu gehen.
Genau, in den sogenannten MDAX. Musst du einmal kurz erklären, was ist der MDAX?
Also drücken wir es mal erst mal so aus. Also der Börsengang ist erfolgt, das war vielleicht eine zeitliche Kuriosität, ja. Am 7. Dezember 2015. Das war nur ganz wenige Tage nach dieser Bekanntwerden dieser Razzia in und um Westerstede. Und das war natürlich eine etwas interessante zeitliche
Zusammenhang.
Ein interessanter zeitlicher Zusammenhang. Und der Börsengang ist dann trotzdem erfolgt, wobei vielleicht eine Kuriosität am Rande. Eigentlich sollte Markus Joste die Börsenglocke läuten. Er hat aber dann kurzfristig aufgrund von offiziellen Nackenschmerzen abgesagt.
Ja, die Nackenschmerzen auf einmal, ne? Das ist natürlich schwierig, da kann man nicht anreisen.
Und deswegen hat Bruno Steinhoff das übernommen, obwohl er im Prinzip im operativen Geschäft nicht mehr tätig gewesen ist. Man muss da vielleicht im Hinterkopf auch haben, das ist kein ganz kleiner Börsengang gewesen. Das war damals der größte Börsengang des Jahres in Deutschland. Der Börsenwert lag bei rund 19 Milliarden Euro, vielleicht mal zur Einordnung. Das ist mehr als Adidas oder E.ON damals wert gewesen sind.
Riesenunternehmen gewesen, ja.
Und deswegen war es dann auch relativ nah so, dass Steinhoff zunächst in den MDAX, das ist praktisch die zweite Börsenliga, aufgestiegen ist in Deutschland, also der für die mittelgroßen Werte. Wobei, ich habe ja gerade die Summe schon genannt, 19 Milliarden Börsenwert. Mit der Größe gab es dann durchaus auch Überlegungen, dass Steinhoff sogar in die erste Börsenliga, sprich den DAX, aufsteigen könnte.
Genau, wir hatten noch mal im Vorfeld gesprochen, man muss ja auch sagen, so die Umsätze, die es dann irgendwie gab, da war man in einer Liga mit den ganz großen Unternehmen Deutschlands. Nichtsdestotrotz ist dann jetzt irgendwann auch mehr und mehr das Kartenhaus ja zusammengebrochen. Ich glaube, jetzt können wir mal langsam in den Dezember 2017 springen. Gerade da, würde ich mal sagen, haben sich die Ereignisse ja auch regelrecht überschlagen. Führ da mal so ein bisschen durch, was im Dezember 2017 passiert ist.
Das ist richtig. Also da haben sich wirklich die Ereignisse überschlagen. Das hast du kurz sehr gut zusammengefasst. Und zwar ist es damit eigentlich losgegangen, Steinhoff sollte Ende des Jahres die Bilanz vorlegen. Eigentlich ein normaler Vorgang. Aber dann hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte, die den Bilanzabschluss immer überprüft, gesagt, dass sie den nicht testieren würde. Was heißt testieren? Im Prinzip sagt das so weit aus, dass die Buchführung und der Jahresabschluss den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Und dann gab es natürlich auch bei Steinhoff selber so ein bisschen eine gewisse
Überraschung auch, ne?
Ja. Möglicherweise auch Überraschung, genau. Ja. Und man hat dann am 5. Dezember Markus Joste einbestellt von dem Managing Board. Er sollte doch mal gewisse Transaktionen und vor allem den Cashflow gewisser Transaktionen erklären. Joste hat dann angekündigt, für den Abend eine Präsentation erstellen zu wollen. Die wird es aber dann nicht mehr geben. Stattdessen hat er eine E-Mail an einige Kollegen geschrieben. Ich kann da mal raus zitieren, das ist ganz interessant.
Die Stelle
auch bekannt geworden. Also er fängt dann an mit Hi there, schon mal ein etwas befremdlich fröhlicher Ton, würde ich sagen. Und ich habe ein paar große Fehler begangen und viele unschuldige Menschen finanzielle Verluste hinzugefügt. Er müsse nun, Zitat, weiterziehen. Und dann verschwindet er auch tatsächlich erstmal von der Bildfläche.
Also er hat seinen Hut genommen, ist einfach abgehauen.
So kann man das ausdrücken, genau. Am 6. Dezember, also wirklich dann nur einen Tag später, gibt dann die dezimierte Steinhoff-Führung den Abgang von Joste bekannt. Was vor allen Dingen aber passiert ist, sie räumen erstmals, ich zitiere, Bilanzunregelmäßigkeiten ein und setzen externe Wirtschaftsprüfer, in diesem Fall von PricewaterhouseCoopers, ein, die eine unabhängige Untersuchung vornehmen sollen.
Also das ist ja quasi, das ging ja schon 2015 in die ähnliche Richtung von den ersten Untersuchungen. Nur jetzt räumt dann auch erstmals Steinhoff ein, ja, also zwischen den Zeilen, irgendwas war hier nicht ganz sauber.
Genau. Und das jetzt auch nicht nur vielleicht bei einer oder mehreren Europagesellschaften, sondern es betrifft den gesamten Konzern.
Dann, du hast es gerade angesprochen, diese Wirtschaftsprüfer werden dann beauftragt und die legen dann ja auch irgendwann einen Prüfungsbericht vor.
Vielleicht können wir noch mal kurz über erstmal die unmittelbaren Folgen dieser Entwicklung, nachdem Steinhoff selber erstmal Bilanzunregelmäßigkeiten einräumt.
Ja.
Das führt dann dazu, dass der Aktienkurs wirklich in den Keller rauscht. Also innerhalb von 14 Tagen verliert er 90% seines Wertes. Das ist wirklich gigantisch. Was dann dazu auch führt, dass viele Leute, die bei Steinhoff Geld investiert haben, natürlich massive Verluste machen. Das sind Großaktionäre wie Christo Wiese, der auch Aufsichtsratsvorsitzender ist. Das sind Kleinanleger. Selbst die EZB, die Europäische Zentralbank, hatte Unternehmensanleihen von Steinhoff in ihrem Portfolio.
Ja, Wahnsinn, ja.
Und was vielleicht auch noch bemerkenswert ist, der zweitgrößte Aktionär damals bei Steinhoff war ein großer staatlicher Pensionsfonds in Südafrika.
Da muss auch nochmal die Zusammenhänge erklären. Genau, was hat's damit auf sich?
Ja, sprich, viele haben vertraut, Steinhoff ist ein großer, solider südafrikanischer Konzern, der wirkt sicher. Und deswegen hat dieser große staatliche Pensionsfonds da ungefähr 10% Anteil gehabt an Steinhoff, da viele Gelder investiert. Als natürlich jetzt der Aktienkurs nach unten gerauscht ist, haben viele Südafrikaner, man kann da wirklich von 10.000 oder 100.000 sprechen, haben praktisch einen Großteil ihrer Altersvorsorge dadurch verloren.
Ja, gesagt, 90% ist der abgestürzt und Steinhoff war damals ja eigentlich noch eins der wichtigsten und größten Unternehmen des Landes in Südafrika. Dementsprechend groß war ja eigentlich das Vertrauen in die Führungsriege. Dann, du hast es gesagt, also es ist alles den Bach runtergegangen, aber irgendwann, ich weiß nicht, jetzt über den Prüfungsbericht, ne, was ist da dann rausgekommen? Es hat ja auch wahrscheinlich ein bisschen gedauert, bis man da alles verstanden hat.
Genau, es war dann so ein bisschen ähnlich, was ja auch schon die deutschen Ermittler gesagt haben, dass das ziemlich umfassend und ziemlich komplex sind, die Strukturen. Das hat dann auch PwC, also PricewaterhouseCoopers, festgestellt. Und die haben dann im März 2019 ihren Prüfbericht vorgelegt. Ja, das war ziemlich groß, 3000 Seiten er umfasst, genau. Und da wurden dann tatsächlich das bestätigt, was dann auch, oder erstmals wirklich großen Umfang bestätigt, was schon vermutet worden ist, nämlich dass Umsätze und Gewinne über Jahre künstlich aufgebläht worden sind. Es war dann auch eine Summe genannt worden, 6,5 Milliarden Euro umgerechnet im Zeitraum zwischen 2009 und 2017.
Und das ist eine gigantische Summe ja auch, ne? Also da fällt mir in Deutschland vielleicht noch so Wirecard ist das, was einem bei solchen Fälschungen jetzt noch einfällt, aber wie viele Unternehmen haben noch solche Bilanzfälschungsskandale in der Größenordnung auch, ne?
Richtig, also das ist schon mit das Größte, was es in Europa weltweit gegeben hat. Also in Deutschland wirklich nur vergleichbar mit dem Fall Wirecard.
Ja.
Genau, vielleicht nochmal kurz zu dem PwC-Bericht. Mhm. Sie haben dann auch sich zu den Verantwortlichen geäußert und gesagt, es wäre eine kleine Gruppe ehemaliger führender Steinhoff-Mitarbeiter gewesen unter Führung eines hochrangigen Managers. Das ist zumindest das, was Steinhoff veröffentlicht hat. Ohne Namen zu nennen, war dann relativ klar, dass es sich um Markus Joste gehandelt haben dürfte. Und der Steinhoff Verwaltungsrat hat dann auch Klagen gegen Verantwortliche angekündigt nach Veröffentlichung dieses Prüfberichts.
Genau, da können wir jetzt auch mal drauf eingehen. Es ist ja auch ein bisschen komplex, weil es gab, können wir auch sagen, nicht nur in Deutschland die Klagen und Ermittlungen, sondern halt logischerweise auch in Südafrika. Das lief teilweise ein bisschen parallel. Teilweise war Deutschland vielleicht ein bisschen schneller als Südafrika, aber auf beiden Seiten wurde ermittelt und dann war ja eigentlich auch immer wieder Betrug, Geldwäsche, Bilanzfälschung, so eigentlich alles in einem Atemzug genannt. Wie ging es denn dann weiter? Du sagtest es schon, in Deutschland wurde auch ermittelt, das lief dann ja tatsächlich über die Staatsanwaltschaft Oldenburg. Wie schwierig war das denn? Und ich glaube, dann kam ja auch noch Corona dazu, es war dann auch gar nicht so leicht, diesen Prozess ja auch zu führen.
Also es war dann so, die Staatsanwaltschaft in Oldenburg hat, ich meine, es war im November 2020 gewesen, Anklage erhoben und zwar gegen vier Personen. Das war Markus Joste, dann zwei ehemalige Geschäftsführer von europäischen Töchtern der Steinhoff-Gruppe in Westerstede und einem Treuhänder einer Gesellschaft auf den British Virgin Islands. Vorwurf war unrichtige Darstellung von Bilanzen bzw. Anstiftung oder Beihilfe hierzu im Zentrum von Juli 2011 bis Januar 2015. Und es ging da jetzt hier bei diesem Fall, der in Oldenburg auf der Agenda stand, um mögliche Bilanzmanipulation durch Scheingeschäfte von mehr als 1,5 Milliarden Euro. Zudem sollen Immobilien 820 Millionen Euro zu hoch bewertet in den Büchern gestanden haben. Das waren die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Also wir sprechen so insgesamt über 2,3 Milliarden Euro.
Also schon eine gigantische Summe. Ich habe jetzt noch aufgeschrieben, der Prozess begann dann auch Corona-bedingt dann irgendwie im April 23. Und da war dann ja auch, glaube ich, die große Frage, weil Joste, ja, Lebensmittelpunkt in Südafrika, da hatte er auch schon ein paar Ermittlungen gegen sich. Wird er auftauchen oder nicht?
Genau, das war dann erstmal so gewesen, du hast das Thema Corona angesprochen, man wollte dann doch möglichst zügig dann loslegen und hat die Verhandlungen aufgeteilt. Zum einen gegen die beiden deutschen Manager und zum anderen gegen Joste und den Treuhänder, also sprich zwei Ausländer. Der Treuhänder war ein Brite, der in der Schweiz gelebt hat, dass man da vorankommt. Es war dann tatsächlich so gewesen, dass der Prozess gegen Joste und den Treuhänder im April 2023 beginnen sollte.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Und dann war es ja wirklich so, Joste, wenn er natürlich einen Prozess gegen sich in Deutschland hat, wird man auch vorgeladen einfach. Er hat natürlich sich auch einen Verteidiger genommen, ganz sicher. Aber ich meine, mich daran auch zu erinnern, dass das ja mit der ja aufsehenserregendste Prozesstag war, wo ja auch vielleicht ein bisschen mehr los war.
Das ist richtig. Also Joste wurde die Anstiftung zur Bilanzmanipulation in Milliardenhöhe vorgeworfen. Allerdings muss man sagen, von 5 angeklagten Fällen waren 3 mittlerweile schon verjährt. Das heißt, es ging nur noch um eine Summe von 1,15 Milliarden Euro. Das vielleicht nochmal vorab.
Peanuts.
Trotzdem noch eine gigantische Summe. Genau. Und dann war die spannende Frage, erscheint denn Markus Joste auch vom Landgericht in Oldenburg? Und das war tatsächlich auch medial ein größerer Prozess. Also es waren zum Beispiel sogar Journalistenkollegen aus Südafrika vor Ort im Gerichtssaal. Und man hat gewartet, kommt der Joste oder kommt er nicht? Und er ist nicht erschienen.
Er ist nicht erschienen. Warum ist er nicht erschienen?
Er hat einen deutschen Anwalt gehabt natürlich auch und der hat gesagt, dass es parallel auch Ermittlungen gegen Joste in Südafrika gibt und es gäbe eine Vereinbarung mit der südafrikanischen Justiz, die Joste es nicht erlaube, dass er das Land verlassen dürfe.
Also der Anwalt sagt, Joste ungefähr würde ja gern kommen, aber er darf nicht. Da gehe ich doch mal von aus, dass das Gericht auch mal in Südafrika nachfragt, ist das denn so?
Ja, es war dann gleich so, dass der Staatsanwaltschaft hier in Oldenburg gesagt hat, dass er das für wenig glaubhaft hält und für Prozesstaktik und dass es eigentlich auch gar keine ernsthaften Bemühungen von Joste gegeben hat, sich dem Verfahren in Deutschland überhaupt zu stellen. Und er hat deswegen Antrag gestellt, Haftbefehl gegen Markus Joste zu erlassen. Begründung war Fluchtgefahr. Genau. Und das Landgericht und später auch, nachdem es Beschwerde von den Joste-Anwälten gegeben hat, das Oberlandesgericht hier in Oldenburg, haben diesem Antrag auch stattgegeben.
Genau, ich glaube, da wurde ja auch mal nachgefragt, wirklich in Südafrika, habt ihr da irgendeine Sperre für ihn, dass er nicht ausreisen darf? Da haben die gesagt, nö, gibt's nicht.
Genau, also wir haben dann auch zum Beispiel mit den Kollegen aus Südafrika gesprochen, die dann tatsächlich nachgefragt haben bei den Justizbehörden, wie das aussieht, ob es sowas gibt. Und da ist niemand gefunden worden, der das bestätigt hat.
Gut, jetzt haben wir schon ein bisschen über Joste gesprochen. Du hast noch gesagt, da war ja auch noch eine andere Person mit angeklagt, der Treuhänder, der Brite war es, meine ich. Was ist mit ihm passiert?
Der ist auch angeklagt gewesen wegen Beihilfe und der ist auch tatsächlich erschienen vorm Gericht. Allerdings hat man da schon am ersten Verfahrenstag das Verfahren eingestellt unter der Bedingung einer Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 30.000 Euro. Eine Begründung war, dass 3 von den 4 angeklagten Taten bei ihm schon verjährt gewesen sind. Es wurde positiv gewertet, dass er sich anders als Joste dem Prozess gestellt hat. Und es war auch ein Thema, dass es schwierig ist, jemanden wegen Beihilfe zu verurteilen, wenn man den Haupttäter oder den mutmaßlichen Haupttäter, also der Staatsanwaltschaft der selber hat zum quasi. Beispiel, der Drahtzieher, der Staatsanwalt hat auch vom Spiritus Rector, also von der treibenden Kraft hinter den Bilanzmanipulationen gesprochen. Wenn man den nicht verurteilt, ist es schwierig, jemanden wegen Beihilfe zu einer Tat zu verurteilen.
Okay, verstehe ich, ja. Also der ist, muss man sagen, ja noch relativ glimpflich davongekommen, aber Joste wollten sie ja trotzdem dann auch weiter verurteilen. Doch mit ihm endete es, kann man vielleicht vorwegnehmen, ja auch tragisch dann.
Ja, also Joste ist weiterhin nicht erschienen, trotz des Haftbefehls in Oldenburg. Und es ist dann so gewesen, dass er im März 2024 mit einer Schusswunde am Kopf tot aufgefunden worden ist in Südafrika. Er soll Suizid begangen haben. Hintergrund ist wohl auch gewesen, dass in Südafrika, wie erwähnt, ja auch mehrere Verfahren gegen ihn gelaufen sind. Und dann wurde ihm Betrug vorgeworfen, Verstoß gegen Finanzmarktgesetze. Erst kurz vor seinem Tod hatte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl in Südafrika gegen Joste erlassen. Und auch die Finanzaufsichtsbehörden hatten, ich glaube am Vortag war es eine Strafe von umgerechnet 23 Millionen Euro gegen Joste verhängt.
Damit hat er sich ganz offenkundig das Leben genommen. Wir müssen jetzt aber trotzdem vielleicht mal darüber sprechen. Also wir sprachen über Bilanzfälschung, Betrug. Wir müssen jetzt, glaube ich, einmal verstehen, wie genau lief das? Also wie lief der Betrug bei Steinhoff ab?
Wir haben ja noch im Prinzip noch ein zweites Verfahren, was in Oldenburg dann im Mai 2023 begonnen hat, und zwar gegen die beiden ehemaligen Geschäftsführer von den Steinhoff-Tochtergesellschaften in Europa. Das war einmal ein 51-jähriger deutscher Manager, dem wurde unrichtige Darstellung von Bilanzen in 5 Fällen vorgeworfen, und ein 64-jähriger, ebenfalls deutscher Manager, dem wurde Beihilfe zur Bilanzmanipulation in 5 Fällen vorgeworfen und zudem Kreditbetrug in 2 Fällen. Und zwar soll er da 2015 und 2016 mit den geschönten Bilanzen von Steinhoff noch 2 Bankkredite in Höhe von, ich glaube, einmal 680 Millionen Euro und einmal 250 Millionen Euro Steinhoff verschafft haben. Es ging da um, Zitat der Staatsanwaltschaft, schwer nachvollziehbare Scheingeschäfte im unüberschaubaren Geflecht der Steinhoff-Gruppe.
Und das war, glaube ich, so ein großes Problem, ne? Dass einfach Steinhoff als Oberdachmarke so viele Kleinstunternehmen gegründet hat, die dann auch irgendwie untereinander Geschäfte gemacht haben. Habe ich das so richtig formuliert? Kann man das so sagen?
Genau, das ist richtig. Das war so ein bisschen, um das zu verschleiern, wurden teilweise auch Anteile von wirtschaftlich gar nicht aktiven Gesellschaften zwischen verschiedenen Tochtergesellschaften zu völlig überhöhten Preisen gehandelt oder auch hin und her verkauft. Oder es gab dann zum Beispiel ein Thema war auch der Transfer von Know-how. Klingt erstmal so ein bisschen abstrakt. Also, dass man vermeintliches Know-how von einer Gesellschaft zu einer anderen Gesellschaft verkauft hat. Auch teilweise für dreistellige Millionenbeträge. Und das war dann so kurios, dass diese Know-how-Gesellschaft, an die es verkauft worden ist, nicht mal eigene Mitarbeiter hatten. Also man wundert sich so ein bisschen, warum verkauft man Know-how an jemanden, der nicht mal eigene Mitarbeiter hat.
Und so wurde halt die Bilanz immer weiter aufgebläht, dass da immer größere Summen dann dadurch entstanden sind. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum es so schwierig war, diesen Konstrukt das zu entwirren, weil halt so viele dieser kleinsten Unternehmen irgendwelche Deals gemacht haben. Die musste man ja verstehen, die musste man nachweisen, und deswegen hat es auch lange gedauert.
Die Zielsetzung war halt so ein bisschen gewesen, einmal mögliche Verluste in den Europagesellschaften zu verschleiern und gleichzeitig, sage ich mal, für den Gesamtkonzern, sage ich mal, die Bilanz aufzublähen.
Jetzt müssen wir vielleicht auch an dieser Stelle einmal so ein bisschen über das System Joste sprechen, weil wir sagen zwar, naja, das lief so, vor allem er war da irgendwie die treibende Kraft, aber was war das für ein Typ und wie hat der auch regiert im Unternehmen?
Also das war sehr interessant. Bin ja auch bei mehreren oder bei vielen Verhandlungen auch selber gewesen und sowohl von den Aussagen von den beiden angeklagten Managern als auch von Zeugen war es immer so, dass viel Markus Joste im Mittelpunkt gestanden hat. Also ich hatte schon gesagt, die Staatsanwaltschaft hat ihn auch als Spiritus Rector bezeichnet. Und es war dann auch so, dass viel wohl tatsächlich über Markus Joste gegangen ist. Es lief dann praktisch auf den ersten Blick relativ einfach. Ich habe mal geguckt, also zum Beispiel einer der Angeklagten hat gesagt, Herr Joste hatte die Vorstellung, dass der Konzern ein bestimmtes Ergebnis erwirtschaften sollte, um die Gründe zur Manipulation zu erläutern. Da der Konzern dies aber nicht erwirtschaftet hatte, wurden diese Scheingeschäfte gebucht, und am Ende auf das Ergebnis zu kommen, das Herr Joste sich gewünscht und das er sich vorgestellt hatte.
Also der Joste hat gesagt, ich möchte das, seht zu, wie es klappt.
Genau.
Und da hat auch keiner mal gesagt, Herr Joste, Entschuldigung, das ist hier nicht rechtens.
Also es ist erstaunlich gewesen, wie wenig auch die angeklagten Manager das hinterfragt haben. Das dürfte einmal damit zu tun haben, dass sie relativ gut bezahlt worden sind. Ja. Das mag auch. Und es war dann so, dass, das haben sie beide geschildert, wenn ihr das nicht macht, dann fliegt ihr raus, vereinfacht ausgedrückt. Hat auch vielleicht oder eine Menge damit zu tun über die Person Markus Joste, den viele wirklich als unumstrittenen Strategen, als Kopf des Konzerns bezeichnet haben. Einer hat auch gesagt, alle mussten sich seinen Anweisungen fügen, also er war ein ziemlicher Machtmensch. Es fiel dann auch der Begriff, dass ein Klima der Angst geherrscht hätte, also es musste ein enormer Druck gewesen sein. Einige haben dann gesagt, also einer der Angeklagten, er hätte sich auf seine Befehlsempfängerrolle, Zitat, zurückgezogen. Und auch die, Herr Joste hat auch die wesentlichen Entscheidungen sehr direkt kommuniziert. Also es ging dann häufig über persönliche Vier-Augen-Gespräche, per Telefon oder per SMS.
Bloß keine E-Mail. Also der Herr Joste war auf jeden Fall der große Machtmensch in diesem Konstrukt. Du hast ja auch gesagt, es gab dann noch die beiden Manager aus Deutschland, die dann ja auch hier noch ihre Urteile, ihre Prozesse abgewartet, ihre Urteile abgewartet haben. Das zog sich ja wirklich noch bis Ende 2024.
In diesem Hauptprozess, Thema Bilanzmanipulation, sind dann im August 2023 die Urteile gefällt worden. Der 52-Jährige ist zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten wegen unrichtiger Darstellung in Bilanzen in 2 Fällen und Beihilfe zum Kreditbetrug verurteilt worden. Und der 64-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren wegen Beihilfe zur unrichtigen Darstellung in Bilanzen. Wobei es so war, dass wegen der langen Verfahrensdauer 1 Jahr der Strafe schon als vollstreckt angesehen worden ist. Vielleicht mal kurz, das Gericht hat es als erwiesen angesehen, dass die Angeklagten über mehrere Jahre schwer nachvollziehbare Scheingeschäfte durchgeführt haben, um, wie schon gesagt, die Verluste europäischer Steinhoff-Tochtergesellschaften aufzuhübschen, zu verschleiern und den Bilanz des Mutterkonzerns aufzuhübschen. Einige Fälle wurden dann halt auch wegen Verjährung schon eingestellt. Deswegen mag es vielleicht so sein, dass die Strafe einem auf den ersten Blick relativ gering vorkommt. Wobei das nicht, also positiv wurde unter anderem beiden Angeklagten, insbesondere aber dem 52-Jährigen, zugute gehalten, dass er geständig gewesen ist, dass er Reue gezeigt hat und auch schon zuvor die Ermittlungen durch umfangreiche Aussagen unterstützt hat.
Das war so das erste Urteil der beiden. Doch, sie hatten, glaube ich, auch noch irgendwelche Steuerprobleme, Steuerermittlungen auch noch gegen sich.
Genau, es hat dann noch weitere Prozesse vom Landgericht Oldenburg in den folgenden Monaten, Jahren gegeben. Da ging es um das Thema Steuerhinterziehung, einmal private Steuerhinterziehung. Da ging es unter anderem darum, dass Bonuszahlungen von Steinhoff verschwiegen worden sind. Und zum anderen um Steuerhinterziehung im gewerblichen Bereich, also Hinterziehung von Gewerbe- und Körperschaftssteuern. Und deswegen mussten sich die beiden Manager hier aus Westerstede, aus Europa, auch nochmal vor Gericht verantworten. Und da sind dann auch Urteile gesprochen worden. Man hat dann am Ende eine Gesamtstrafe gebildet.
Von allen Taten, die da zusammenkamen.
Genau.
Und wo lag die dann, die Gesamtfreiheitsstrafe für die beiden?
Der 53-Jährige ist verurteilt worden zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Jahren, wobei in dem Fall die Hälfte bereits als vollstreckt gilt, wegen der überlangen Verfahrensdauer unter anderem, und zu einer Geldstrafe von 720 Tagessätzen à 150 Euro, also in Summe ungefähr 108.000 Euro. Der 64-Jährige ist verurteilt worden, ebenfalls zu 6 Jahren Haft wegen Steuerhinterziehung unter anderem und natürlich auch anderen Sachen. Und zu einer Geldstrafe von 720 Tagessätzen à 350 Euro. Das sind dann ungefähr 250.000 Euro oder knapp 250.000 Euro in Summe. Wobei hier auch 2 Jahre der Haftstrafe wegen der, Zitat, unangemessen langen Verfahrensdauer als verbüßt gegolten haben.
Wir sind jetzt im Jahr 2024, als die Urteile gesprochen sind. Also kann man sagen, hat sich über Jahre hingezogen. Lass uns aber jetzt auch noch mal kurz auf das Unternehmen blicken. Weil, wie gesagt, durch diese kriminellen Machenschaften kann man nicht nur sagen, dass Steinhoff Probleme bekommen hat, sondern ja, was ist aus dem Unternehmen geworden?
Ja, ich hatte ja schon erwähnt, dass die Steinhoff-Aktienkurs ja wirklich abgestürzt ist. Zuletzt war noch weniger als 1 Cent wert. Wenn man das vergleicht, als es in Frankfurt an die Börse gegangen ist, war der Einstiegskurs 5 Euro. Da kann man den Kursverlust auch so ein bisschen sehen. Es ist da natürlich ein neues Management eingesetzt worden, was auch versucht hat, gegen den Niedergang anzukämpfen. Man muss natürlich da sehen, dass Steinhoff dann hoch überschuldet gewesen worden ist. Von 10 Milliarden Euro war die Rede. Man hat dann versucht, dagegen anzugehen, indem man halt viele der zuvor aufgekauften Unternehmen und Beteiligungen wieder verkauft hat. Das war aber am Ende nicht wirklich in Summe vom Erfolg gekrönt gewesen. Es hat dann im Sommer 2023 einen Restrukturierungsplan gegeben von Steinhoff und dessen Gläubigern, dem dann auch gegen den Willen vieler Anleger das Gericht in Amsterdam zugestimmt hat. Der Sitz ist in Amsterdam oder genau. in Niederlanden gewesen. Und das hat dazu geführt, dass ein Großteil der Unternehmensanteile an die Gläubiger übertragen worden ist. Und gleichzeitig sah dieser Plan auch vor, dass das Unternehmen künftig nicht mehr börsennotiert sein soll. Das hat ein sogenanntes Delisting dann stattgefunden, also das Ende des Börsenhandels, auch in Frankfurt. Und am Ende wurde dann die Steinhoff International Holding liquidiert. Sprich, die Gesellschaft hat schlicht aufgehört zu existieren. Knapp 8 Jahre nach der ersten Notiz in Frankfurt. Die Reste, die noch übergeblieben sind als Nachfolgeunternehmen, hat dann auch einen neuen Namen bekommen, IBEX. Aber im Prinzip der Name Steinhoff International, der existiert nicht mehr.
Existiert nicht mehr. Das Unternehmen hat sich davon nie erholen können, von diesen Machenschaften.
Genau.
Wir haben jetzt viel über die Aufarbeitung in Deutschland gesprochen. Kannst du noch mal ein bisschen Einblicke geben, wie es in Südafrika aussah?
Ja, in Südafrika hat es auch umfangreiche Ermittlungen gegeben, sowohl von den Finanzaufsichtsbehörden als auch natürlich auch von der Staatsanwaltschaft. Insbesondere sehr aktiv ist da eine Eliteeinheit der Polizei in Südafrika gewesen, die auf organisierte Kriminalität fokussiert gewesen ist. Die sogenannten Hawks heißen die. Und die haben dann auch relativ intensive juristische Aufarbeitung betrieben. Es sind mehrere Manager angeklagt worden. Es hat auch jetzt mittlerweile die ersten Urteile gegeben. Unter anderem ist der langjährige Steinhoff-Finanzchef Ben Lagrange im Herbst 2024 zu einer 5-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Weitere 5 Jahre auf Bewährung unter der Maßgabe, dass er bei der weiteren juristischen Aufarbeitung auch weiter mitwirken wird. Und das ist im Prinzip der ranghöchste Manager gewesen, der bisher im Fall Steinhoff verurteilt worden ist. Es laufen noch Ermittlungen oder auch schon Prozesse gegen andere Manager, unter anderem die rechte Hand von Markus Joste, Stephanus Grobler. Da ist aber noch keine Entscheidung getroffen worden und es hat auch ein paar kleinere Urteile schon gegeben in Südafrika.
Also da ist es noch nicht komplett aufgearbeitet, weil einfach Deutschland wahrscheinlich ein bisschen schneller war mit den Prozessen, die geführt wurden. Deswegen dauert es da noch ein wenig.
Genau, es hat in Südafrika auch ein bisschen Kritik gegeben an der langjährigen Aufarbeitung. Aber ähnlich wie in Deutschland, auch da sind die Fälle relativ komplex. Und sie haben da auch relativ breit ermittelt, also vielleicht mal ganz am Rand. Es ist unter anderem auch der ehemalige Steinhoff-Arzt verurteilt worden.
Der Arzt.
Genau, zu 5 Jahren Haft auf Bewährung. Warum? Weil Markus Joste ihm kurz vor Bekanntwerden der Turbulenzen gewarnt hat und gesagt, er sollte dort schnellstmöglich seine Aktien verkaufen. Und deswegen ist er verurteilt worden wegen Insiderhandel.
Ach so, nochmal kurz den Tipp gegeben, wenn du dein Geld nicht verlieren willst, dann sieh doch mal zu, dass es nochmal los wirst. Okay, ich verstehe. Ja, auch eine nette Randgeschichte in diesem, nett ist relativ, aber eine Randgeschichte in diesem ganzen Konstrukt. Wie gesagt, der ganze Fall Steinhoff, der hat sich ja über fast ein Jahrzehnt hingezogen, wenn man so möchte. Was bleibt da für dich irgendwie hängen, wenn du das ganze Thema Revue passieren lässt?
Also ich würde sagen, es sind vor allen Dingen 3 Sachen. Der erste Punkt ist, dass es eigentlich keine volle Gerechtigkeit gegeben hat. Im Prinzip, da sich der Hauptverantwortliche oder der mutmaßlich Hauptverantwortliche Markus Joste dem Gericht nie vor Gericht verantwortet hat. In Deutschland ist er nicht erschienen. Später ist er tot aufgefunden worden. Das heißt, der mutmaßliche Drahtzieher ist nie zur Rechenschaft gezogen worden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was mich so ein bisschen überrascht hat, wir sprechen hier tatsächlich über einen der größten Bilanzaffären, die es in der Nachkriegsgeschichte gegeben hat. Wirklich, wie gesagt, hierzulande von der Dimension her nur vergleichbar mit Wirecard. Es ist aber relativ wenig darüber berichtet worden. So hatte ich zumindest den Eindruck, ganz anders als übrigens in Südafrika. Also es war teilweise so, gut, zum Prozessauftakt war relativ viel, aber es gab durchaus mehrere Verhandlungen, wo ich der einzige Medienvertreter im Publikum gewesen bin. Und das hat mich so ein bisschen überrascht. Es mag daran liegen, dass es jetzt nicht so viele charismatische Typen gegeben hat, dass es auch ein bisschen schwer greifbar gewesen ist.
Keine Flucht nach Russland wahrscheinlich, kein Maschalek, der da noch irgendwie abgetaucht ist, genau.
Genau, keine Agentengeschichten, nichts. Genau. Und deswegen lief das so ein bisschen, hatte ich so einen Eindruck, so ein bisschen unter dem Radar.
trotzdem, du sagtest, es ist einer der größten Skandale und ich bin da auch bei dir, ne? Wenn man jetzt mal irgendwie rausgehen würde und fragen, kennt ihr noch das Unternehmen Steinhoff? Ich glaube, viele haben das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, so was das eigentlich für ein Gigant war. Wir haben ja drüber gesprochen, 130.000 Mitarbeiter in der Hochzeit, das ist ja eine immense Summe. Also das ist wäre einer der größten Arbeitgeber des Landes gewesen, wenn man es jetzt heute mal vergleichen würde.
Das ist richtig. Das ist vielleicht auch der dritte Punkt, den ich noch ansprechen wollte, was so ein bisschen eine gewisse Tragik ist, dass halt mit diesem, der Name Steinhoff immer mit diesem Skandal in Verbindung bleiben wird. Obwohl Bruno Steinhoff, der Gründer, der wirklich ein erfolgreicher Selfmade-Man gewesen ist, der das Unternehmen groß gemacht hat, obwohl er da im Prinzip keinerlei Verantwortung für hat. Er war damals, als die fragwürdigen Machenschaften gewesen sind, schon nicht mehr im operativen Geschäft drin. Trotzdem fällt natürlich der Name Steinhoff immer wieder, wenn es um diesen Skandal fällt.
Ja, und das ist bestimmt auch irgendwie sein Lebenswerk gewesen, was dann ja auch einfach zerstört wurde durch Menschen, denen er ja vertraut hat am Ende, denen er dieses Baby in die Hand gegeben hat, zu sagen, hier, das habe ich jetzt über Jahrzehnte aufgebaut, mach damit was Gutes. Und das wurde halt nicht umgesetzt. Also muss ja auch für ihn ganz dramatisch gewesen sein, was daraus geworden ist.
Damit schließen wir jetzt langsam die Akte Steinhoff, doch eine Erkenntnis bleibt. Ob es sich um Steinhoff, Wirecard oder andere ähnliche Fälle handelt, jeder Bilanzskandal hat seine ganz eigenen Besonderheiten, Personen und Methoden, doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich ein wiederkehrendes Muster, unabhängig von Branche, Region oder Zeitpunkt. Denn Bilanzskandale entstehen selten durch eine einzige spektakuläre Lüge. Meist sind es die Ergebnisse vieler kleiner Entscheidungen, die systematisch in die falsche Richtung laufen. Was sie verbindet, ist das Zusammenspiel aus überhöhter Selbstdarstellung, unzureichender Kontrollen und einem Umfeld, das ja Warnzeichen ignoriert oder einfach verdrängt. Typisch ist auch die Rolle der Machtkonzentration, wenn einzelne Führungspersonen zu viel Einfluss auf die Finanzberichterstattung haben und dabei zu wenig unabhängige Kontrollen erfahren. Dann wird ja Manipulation ja fast schon zu einem System. Hinzu kommt oft eine Unternehmenskultur, die Kritik nicht zulässt und Erfolgsdruck aufbaut. Auch das haben wir in diesem Fall auch schon mitbekommen. Dieses Muster zeigt, Bilanzskandale sind nicht nur individuelle Verfehlungen, sie sind strukturelle Krisen. Sie entstehen dort, wo Kontrollmechanismen ausgehöhlt, Regeln, naja, ich sag mal, kreativ interpretiert werden und wirtschaftlicher Erfolg über Transparenz gestellt wird. Genau deshalb sind sie nicht nur tragisch, sondern auch wiederholbar, wenn man aus ihnen nicht lernt.
Lieber Jörg, vielen lieben Dank, dass du uns heute diesen Fall mitgebracht hast. Ich danke dir.
Bitteschön.
Und danke auch an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr bei dieser Folge Tatort Nordwesten wieder dabei wart. Wenn euch unsere Folge gefällt, dann gebt uns gern 5 Sterne bei eurer Podcast-Plattform des Vertrauens. Das wird uns sehr helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Und noch mehr Informationen zum Thema True Crime, zu unseren Fällen an sich, findet ihr auf unserer Instagram-Seite. Einfach dort nach Tatort Nordwesten suchen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann in 14 Tagen wieder. Tschüss.